Es ist schon heavy, wenn man versucht, Metal-Musik mit Politik zu verbinden. Passt das überhaupt zusammen? Wenn es um die Cover der Band Iron Maiden geht, dann schon. Dort ziert nämlich die als Eiserne Lady bekannt gewordene Ex-Premierministerin Margaret Thatcher das Cover der Band. Wer aber die Eisernen Jungfrauen, wie Iron Maiden auf Deutsch heißt, als Folterinstrument versteht, könnte der Band selbst Schmerzen zufügen. Denn das, was die Band uns vermitteln will, mag zwar für manche tatsächlich ohrenbetäubender Lärm sein, für viele aber ist diese Musik ein Lebensgefühl mit Wiedererkennungswert. Viele mögen ihn kennen, den Rocker, langhaarig, Lederjacke, Nieten und heiße Öfen, nicht zu vergessen die Rockerbraut. Dem Lärm heulender Motoren folgt Gegröhle und Gitarrensound. Von Tanzeinlagen keine Spur. Stattdessen Headbanging, das Schütteln des Kopfes in alle Himmelsrichtungen, bei dem die langen Haare wild durch die Luft wehen. Nichts außer Klischees, sagen eingefleischte Rocker und Iron Maiden-Fans. Dass sich die Schwermetaller nicht nur über ihr Aussehen definieren, wird umso verständlicher, wenn man ihre Musik als Reaktion auf ihre Lebensbedingungen versteht. Fabriken, rauchende Schornsteine, Gestank und viel Lärm. Und irgendwo dazwischen ein Fußballplatz. Der Sport war es, der Iron Maiden Mitte der 70er zusammenbrachte. Statt Fußballprofis bei West Ham United zu werden, zogen es die noch musikalischen Jungfrauen vor, eisern Musik zu machen. Auffälligstes Bandmitglied dürfte wohl Eddie sein. Das extra angefertigte Maskottchen begleitet die Band schon seit Beginn ihrer Karriere und ist Markenzeichen und Aushängeschild der Band. Sein Steckbrief: Name Eddie the Head, Spitzname Eddie, Alter 32, sein Aussehen skelettartig, gruselig, angsteinflößend, Größe überlebensgroß, Hobbys: den Teufel als Marionette benutzen, wie dies Eddie auf dem Cover des dritten Albums The Number of the Beast tut. Dieses verhalf ihm zum Durchbruch. Bis heute ist es auf Platz 2 der besten Metal-Alben. Monster, Panzer, Reptilien, Vergewaltiger, Irre, Mörder, Strauchdiebe treiben sich in ihren Songlandschaften herum. Aber nichts ist real, sie sind alle harmlos. Heavy Metal ist bloß eine Flauschzone, die Monster sind bloß Teddybären und Puppen, schrieb der New Musical Express.
Laut, düster und böse. Black Sabbath. Mit dieser Band ist der Ausgangspunkt für die Entstehung und Etablierung von Heavy Metal untrennbar verbunden. Auf der Musikplattform laut.de finden sich folgende Beschreibungen der Band-Originalbesetzung. Mit Black Sabbath zelebrieren Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward Heavy Metal in seiner düstersten Ausprägung. Fakt ist, dass Black Sabbath mit dieser Besetzung bis 1979 8 Studioalben einspielten und zahlreiche Fans und Musiker begeisterten und inspirierten. Mit dem ersten Album, Black Sabbath, begehen die 4 Musiker aus der Industriestadt Birmingham die ersten ernsthaften Schritte im Musikgeschäft. Markenzeichen der Band werden in den 70er Jahren das düstere Auftreten, genauso wie der zunehmende Drogenkonsum. Ein Politikum entsteht um die Veröffentlichung des zweiten Albums der Band. Dieses kommt unter dem Titel Paranoid in die Läden und nicht unter den zunächst festgelegten Namen Walpurgis oder der Alternative Warpigs. Die Änderungsforderung kam von der Plattenfirma, da die Band nicht zu sehr in die Ecke mordlustiger Satansjünger gesteckt werden sollte. Auch der Titel Warpigs war aus der Sicht der Plattenfirma im Hinblick auf den Vietnamkrieg nicht empfehlenswert. Trotzdem stellen Paranoid und die gleichnamige Single des Albums den ersten Hit der Band dar und gelten bis heute als Klassiker.
Ausgehend von Black Sabbath breitete sich Metal in zahlreiche Spielarten und Länder aus. Das geschah so breit gefächert, dass wir dies an dieser Stelle gar nicht zur Genüge darstellen können. Deshalb wollen wir bei der Frühphase des Stils bleiben und kommen damit unweigerlich zu einer weiteren Band aus Birmingham, Judas Priest.
Judas Priest um Frontmann Rob Halford gelangte Ende der 70er Jahre an die Spitze des britischen Heavy Metals. Das lag vor allem daran, weil die Band auf der Bühne so hemmungslos rockte. Viel des Images verdankte die Gruppe allerdings auch ihren im Lack und Leder gewandeten Frontmann. Auf Rob Halford und seine verchromte Harley warten die Fans bei Konzerten heute wie früher. Sie werden mit hartem und forderndem Rock belohnt.
Bei vielen Fans auf der ganzen Welt gilt Judas Priest als richtungsweisend für das gesamte Genre. Um ein Gefühl für die Musik der Band zu bekommen, möchte ich nun das Lied Hellbent for Leather spielen, dessen immer gleicher Auftakt bei Live-Auftritten mit Motorrad gerade schon zu hören war. Hellbent for Leather.
So erfolgreich die Band in den 80er Jahren auch war, es kam Anfang der 90er herbe Rückschläge. Vor allem eine Anklage 1991 gegen die Band aufgrund der Selbstmorde zweier Fans sorgte für schlechte Schlagzeilen. Die Gruppe wurde jedoch freigesprochen. Die Anzeige gegen Judas Priest, aber auch generelle Außenwirkungen des Genres, führte immer wieder zu Ärger mit besorgten Eltern und Jugendschutzverbänden. Was der Freispruch im Falle Judas Priest zeigte, ist, dass Metal eine extreme Musikkultur sein kann, sie als solche aber nicht generalisierend als jugendgefährdend zu bezeichnen ist.
Auch wenn sich die meisten Metal-Bands als unpolitisch geben, ist es unserer Meinung nach wichtig, nach dem Politischen im Heavy Metal zu suchen. Denn auch die Aussage, nicht politisch zu sein, kann man als politische Äußerung einer Gruppe verstehen. Folgt man der Fachautorin Bettina Rockhor, ist für Heavy Metal Bands die Musik Basis ihrer Lebenseinstellung. Als universales politisches Motto für das Genre könnte daher die Forderung nach absoluter Meinungs- und Gedankenfreiheit zutreffen. Eine allgemeine Einordnung des Genres zu einer politischen Gesinnung ist deshalb nicht sinnvoll. Unserer Meinung nach sollte man die politische Einstellung von Band zu Band einzeln überprüfen. Hier geht es zum Beispiel um politische Liedinhalte, Fanumgebung und Äußerungen der Musiker selbst zu gesellschaftlichen Themen. Dies ist wichtig, weil die Auslegung bestimmter Texte oder Attitüden in einem Musikstil voller Codes auch sehr vom Rezipienten abhängig ist. Zum Schluss des Beitrags wollen wir uns zwei Songs der schon bekannten Bands Iron Maiden und Judas Priest widmen.
Das Lied bietet eine historische Perspektive auf das Schicksal der Cree-Indianer. Als durchgängiges Motiv kann die Freiheit bzw. die Bedrohung der Freiheit gelten. Hieraus könnte man den Transfer zur Entstehungszeit des Liedes anstellen. England ist zu Beginn der 80er Jahre geprägt von Jugendarbeitslosigkeit und generellem Jobmangel. Es gibt daher große Frustration und Existenzangst, gerade in der jungen Bevölkerung.
Ein Lied wie Run to the Hills mit den Inhalten über Lebenskampf und Bedrängung der Freiheit und auch dem Motiv der Flucht als Ausweg könnte man als Beleg für diesen Zeitgeist nehmen. So gesehen beschreibt das Lied die in ihrer Freiheit bedrängten Indianer, genau wie die in ihrer Lebensperspektive beschränkten englischen Jugendlichen. Ähnliches spricht auch das zweite Lied Breaking the Law von Judas Priest an. Dieses Beispiel geht jedoch weiter, indem im Lied der Gesetzesbruch aufgrund persönlicher Nichtbeachtung legitim erscheint. Dieses Lied stellt eine unverfremdete politische Meinungsäußerung zu der damaligen gesellschaftlichen Situation dar. Mangelnde Aussichten auf Arbeit und Frustration führen zum Slogan Breaking the Law.